Podcast und einer weiteren englischen Woche. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Klär uns auf, was haben wir heute dabei? Ihr habt es am Titel der Folge wahrscheinlich schon gesehen.
Wir haben einen weiteren Mount Rushmore dabei und diesmal die unerfüllten Versprechen des deutschen Fußballs.
Die unerfüllten Versprechen des deutschen Fußballs ist mir tatsächlich relativ leicht gefallen. Da gibt's, ich habe bestimmt einige vergessen, aber ich glaube, ich habe eine gute Auswahl. Wie lange hast du gebraucht?
Auch gar nicht so lange. Ist mir leichter gefallen als die Brasilianer, die wir schon mal hatten. Weil da, hier waren die vier für mich relativ schnell im Gedächtnis und klar.
Dann fang doch gerade mal an mit deinem ersten Kopf am Mount Rushmore.
Der erste ist bei mir Julian Draxler.
Unerfüllt.
War ja so der erste, wo so die Diskussion aufkam, im Europapokal muss der aber früher aufhören, weil er als 16-Jähriger ja noch nicht länger arbeiten darf. Also das erste, wo ich das so im Gedächtnis habe, ja, dass das so war. Ist dann aber auch viel zu früh gegangen nach Wolfsburg, nach Paris, da ja auch nie so richtig. Und mittlerweile ja in Katar unterwegs, seit längerem schon.
Hat sich mit den Wechseln auch nie so richtig einen Gefallen getan, hat man so das Gefühl gehabt. Aber im Nachhinein weiß ich auch gar nicht, ob es einfach Pech war oder irgendwo auch ein bisschen selbst verschuldet. Irgendwie glaube ich, schon irgendwie so eine Mischung.
Ja, also er hat ja auch häufiger mindestens mal in Paris und ich habe jetzt neulich auch ein Interview mit ihm gelesen, weil er jetzt ja im Zuge des Krieges im Iran ja noch mal so ein bisschen quasi gefragt wurde, weil er da aus der Region, Region ja gerade lebt. Der häufig auch so, ja gut, ich habe da auch hauptsächlich auch wegen der Kohle unterschrieben, deswegen setze ich mich in Paris noch 3 Jahre auf die Bank, bevor ich wechsle und weniger verdiene. Das hat er ja relativ offen gemacht. Und jetzt in Katar ja auch gesagt, gut, einmal das Geld, aber dann noch, weil er da in Ruhe gelassen wird. Also ich glaube, der hat da jetzt so seinen Frieden gefunden. Was ihm ja zu wünschen wäre. Ja,
Frieden
aber,
hat er vielleicht weniger gefunden gerade, aber.
Ja, du weißt, was ich meine. Ich glaube halt, der hat relativ früh auch viel für Geld dann auch gemacht. Ja.
Also ja, bis heute muss ich sagen, diese kurze Phase, in der Draxler und Raul für Schalke gespielt haben,
war schon schön.
Fiel es mir schwer, nicht, also zu fiebern ist natürlich, aber fiel es mir schwer, irgendwie groß Antipathie gegenüber Schalke zu empfinden, weil das war schon, da waren schon ein paar ganz, ganz feine Sachen dabei. Ja. Ich habe ein bisschen früher angesetzt und könnte mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer den vielleicht gar nicht mehr kennen, aber mein erstes unerfülltes Versprechen ist Christian Timm.
Oh Gott.
Timm mit Doppel-M, der ja so ein bisschen, sagen wir mal so Ende 90er, glaube ich, schon so ein bisschen als die deutsche Sturmhoffnung galt, weil da hatten wir ja nicht so viel da vorne drin, das war so die alte Garde, war so weg und dann gab es halt noch so diese Jankers und so, das war ja schon diese Brecher und der war ja schon ein anderer Typ, der war ja so ein bisschen wendiger, ein bisschen mobiler, auch technisch ein bisschen besser und so und der hat so, war glaube ich bei den U-Mannschaften auch recht erfolgreich, meine ich. Und der hat, war ja schon so ein bisschen, ja, hat dann eine Saison, glaube ich, ganz gut getroffen. Er hat da bei euch gespielt, glaube ich auch, gell? Mhm. Und ist dann nach Köln. Und in Köln hat man dann gedacht, jetzt, also das ist jetzt quasi der Durchbruch, weil da wird er jetzt Stammspieler oder ist dann Stammspieler. Und dann ist das unser neuer Nationalstürmer. Und es stellte sich aber raus, dass das nie so richtig der Fall sein sollte. Er hat kein einziges Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Fürs Team 2006 gigantisches eines Spiel. Und davor aber tatsächlich alle U-Mannschaften durchlaufen.
Es war so ein bisschen die Zeit, wo jedes Jahr, der kam tatsächlich bei uns aus der Jugend.
Aus der Jugend, also, okay.
Also. Ja, Dortmund war erst Profverein. Es war so die Zeit, so Mitte, Ende der 90er, wo jedes Jahr so, ah, das ist jetzt der Jugendspieler bei uns, der es reißt. Also es ging ja los mit Ricken, der noch die beste Karriere von denen gemacht hat. Dann aber Ibrahim Tanko, Francis Bukri, Vladimir Butt, Salvatore Gambino, Christian Timm. Also Vladimir, da war immer, gut.
Der da war immer, Messi.
Ja, da, Gott, ja. Da war halt immer einer, deswegen ist war Christian Timm, ist für mich so beliebig, weil da hättest du random auch einen so von den anderen nennen können.
Ja, aber ihm war es schon noch ein bisschen,
bisschen aber intensiver, glaube ich. Ist schon so, ja.
Dein nächster?
Mein nächster ist, weil du Messi gesagt hast, der deutsche Messi, Marco Marin.
Aber ist es unerfüllt für dich?
Ja. Finde schon. Also der hat bei Bremen
FC Chelsea.
Ja, und da hat er ja aber nichts gerissen.
Ja, komm.
Also dann ist Draxler auch nicht unerfüllt. Weil
Olympiakos Piräus-Legende.
Ja, Roter Stern Belgrad-Legende mittlerweile. Also man sieht, wo es dann hingegangen ist. Mit wahnsinnig viel Vorschusslobern dann auch in Gladbach und in Bremen. In Bremen ja dann auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber dann spätestens mit dem Wechsel zu Chelsea hat man gesehen, es reicht halt vermutlich körperlich auch nicht für das ganz große Versprechen.
Ja, der war halt schon immer so ein Hemd. Aber du würdest jetzt sagen, die 4 Jahre in Chelsea, bei denen er oft ausgeliehen war und für Chelsea nur 6 Spiele gemacht hat, das findest du jetzt nicht...
War natürlich seine Prime, aber klar.
Also 6 Spiele, ein Tor, da träumen andere von. Ich sage nur bei Chelsea, muss man auch erstmal... Wie viele Tore hast du für Chelsea gemacht?
Ja, keins. Also, das ist halt. Ist so. Also, aber auch 0 Spiele. Also.
Bist du ein unerfülltes Versprechen? Ja, würde sagen, ja. Okay, ich habe dann noch Jan Schlaudraff drauf, weil irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt er tatsächlich war, als der dann in Aachen so diesen Durchbruch hatte. Aber. Bei dem hat man sich ja auch irgendwie gedacht, so, der war ja so gefühlt schon so fertig. Also der hat ja immer schon recht reif gewirkt. Und ich glaube, deswegen hat man sich da auch irgendwie so gedacht, hey, der ist da quasi schon diesen ganzen Schwankungen so ein bisschen entwachsen. Ich sehe gerade 22. Mit 22 hat er bei Aachen angefangen. Das heißt, die Hochzeit, so 2006, da war er dann schon irgendwie 4,25. Das heißt, der war ja dann gar nicht mehr so ein krasses Talent, aber man hat halt gedacht, okay, das ist so ein Klose-Fall wieder, der so relativ lang, relativ niedrig gespielt hat und dann endlich den Durchbruch hat. Und dann hat er natürlich eine Entscheidung für die Zukunft auch getroffen und sich dann beim FC Bayern für ein Jahr auf die Bank gesetzt. Da war es dann vielleicht der kleine Karrierestopper. Und dann ist er noch zu 96 gegangen, da tatsächlich dann auch 7 Jahre noch geblieben. Glaube auch schon viel gespielt. Aber jetzt an diese Wow-Zeit von Aachen natürlich nicht mehr rangekommen. Und Nationalmannschaft war ja da auch überhaupt kein Thema mehr.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte den damals in Aachen nicht so auf dem Zettel, dass der so krass den deutschen Fußball rettet, wie es bei anderen vielleicht
war. Ja, ich glaube, das war einfach eine Phase, wo du dich an alles gegriffen hast. Also ich meine, das war die Phase oder die Zeit vom Team 2006. Ich meine, wie verzweifelt kannst du sein?
Ja, weil ich glaube, Schlaudraff hat dann so ein bisschen die erwartbare Karriere gemacht. Er hat ja bei 96 war er ja dann auch Teil der Europapokal-Elf und hat da auch viel gespielt. Also war auch Stammspieler, finde ich jetzt. Ich finde, er hat eine ganz okaye Karriere gemacht für das, was er mitbringt.
Das ist es eben. Ich hatte das schon irgendwie so im Kopf, als ob der, jetzt vielleicht nicht der Retter des deutschen Fußballs, aber dass man dem, sagen wir mal, immer für die, also dass man dem prophezeit hat, so ein bisschen für die nächsten 5 bis 8 Jahre im Dunstkreis der Nationalmannschaft zu sein, wie auch immer.
Zusammen mit Christian Timm.
Zusammen mit Christian Timm. Und das war ja, also war ja dann auch wirklich weit weg. Also,
ja, stimmt.
Was gar nicht, ob Hannover sogar dann in der 2. Liga war?
Das weiß ich auch nicht mehr. Also auf jeden Fall die Europapokalzeiten hat er
mitgenommen. Ja, siehst du, wegen ihm auch. Wegen seines Talents. Ja. Wen hast du an dritter Stelle oder als drittes?
Nummer 3 ist bei mir Youssoufa Moukoko. Sozusagen eins der eher neuesten Phänomene, würde ich sagen. Wo man auch so gesehen hat, was Social Media dann auch macht. Aber ja, war ja ähnlich. Also das war ja der deutsche Stürmer der kommenden Jahre, war ja klar. Und dann, ja, zu früh auch im Profibereich, auch bei uns, haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen anstecken lassen. Oder ich glaube, er hat da auch relativ viel Druck gemacht.
Die Familie ja anscheinend irgendwie so ein bisschen auch.
Genau, die Familie. Und ja, aktuell in Kopenhagen, wo man am Anfang gedacht hat, es klappt ganz gut. Vielleicht kriegt er jetzt nochmal die Kurve, nicht hin zu so mega krass, aber zu einem guten Stürmer. Aber da ja jetzt auch kurz davor verkauft zu werden und klappt ja auch gar nichts mehr.
Also es ist tatsächlich wirklich vom Alter und von dem auch von den Diskussionen, die es damals um das Alter gab, so ein bisschen wie damals, ganz, ganz früher Freddy Adu, der genau. Auch so kurz der Wunderstürmer war und bei Moukoko war es ja auch so, dass dann schon hieß, dann kamen ja die ersten hinterm Busch vor und haben gesagt, ja, aber wie alt ist der wirklich und dies, das und sowieso und dann gab es diese ganze Diskussion, dann hat sich das alles so verlagert und am Ende war das völlig egal, weil einfach dann auch Anspruch und Wirklichkeit überhaupt nicht mehr zusammengepasst haben. Ja. Und es dann eher ja sogar bei Freddy Adu ja eher ein trauriges Ende genommen hat. Und bei Moukoko sieht es momentan leider ja auch eher so aus. Weil wenn du es bei Kopenhagen, also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du es bei Kopenhagen nicht packst, aber mit dem, was er an Rucksack mitgebracht hat, wenn du es dann bei Kopenhagen nicht packst, wo gehst du als nächstes hin? Dann ist da schon fast, ich sag mal, mit Glück Niederlande unteres Drittel, Belgien, oder dann einfach gleich Piräus oder sowas.
Ja. Ja, ist so.
Und ja. Schwierig. Mein dritter Mount Rushmore-Teilnehmer bei den unerfüllten Versprechen des deutschen Fußballs ist Alex Baumjohann. Im Prinzip so ein bisschen der Draxler 0.5, wenn man so möchte, weil ähnlicher Verlauf so ein bisschen, minus Katar und PSG, der hat dann diesen krassen Sprung oder sagen wir mal vereinstechnisch oder vielleicht auch gehaltstechnisch diesen Sprung nach Schalke irgendwie so gemacht, aber der hat ja auch, der hat dann eher noch so diese Zweitligatour so ein bisschen gemacht, du warst aber auch nicht bei Kaiserslautern oder so, irgendwie so. Und hat dann aber, ist er dann nochmal den Thomas-Broich-Weg gegangen und ist dann nach Australien, ich glaube nach Sydney, und ist, meine ich, genau bei dem Club, oder war bis vor kurzem mal so irgendwie Sportdirektor da, ich glaube beim Sydney FC oder den Western Sydney Wanderers, eins von beidem, du guckst hoffentlich gerade parallel, und hat da aber auch so echt so ein bisschen sowohl seinen Frieden als auch sein Glück gefunden. Und ja, also finde ich immer schön, wenn es dann so irgendwie endet. Das ist zum Beispiel das, was man ja einem Moukoko auch irgendwie wünschen würde. Auch wenn der natürlich noch mal viel jünger ist, als Baumjohann das dann damals war, als er den Weg eingeschlagen hat. Aber dass es irgendwie so ein bisschen so ein Happy End gibt. Weil Baumjohann ist schon auch krass, wenn man sich mal anschaut, wie viele Spiele der für die einzelnen Vereine, der war ja dann schon bei ein paar Vereinen, aber der hat für keinen einzigen Club mehr als 53 Spiele gemacht. Und diese 53 hat er für Sydney ganz am Schluss seiner Karriere gemacht. Sonst hat er einfach für niemanden, außer für Sydney, hat er für niemanden mehr als 33 Spiele gemacht. Für keinen Club. Das finde ich schon echt krass.
Ja, das ist schon krass, ja. Ja. Also er hat im Sommer 23 ist er Sportdirektor, also Head of Player Management hieß das bei Sydney FC geworden, das genau richtig gesagt. Und war ja, also ist er dann auch ein bisschen getingelt, ne? Also nach Gladbach, Bayern, Schalke war er in Kaiserslautern, genau wie du gesagt hast, dann bei der Hertha und dann Coritiba FC, das glaube ich in Brasilien, EC Vitoria.
Auch
in Brasilien und hat dann den Sprung gemacht, erst Western Sydney Wanderers und dann Sydney FC. Also der hat ja dann wirklich, der ist ja wirklich getingelt dann.
Ja, also in meiner Erinnerung hat man dem schon eine Zukunft vorausgesagt.
Ja, also
Nach Gladbach auf jeden Fall.
Ja, und in Schalke wurde ja dann auch, und er scheint noch Sportdirektor zu sein.
Ja, genau, und der ist ja nach Gladbach, dann haben wir ihn ja geholt, das war auch so der Schlaudraff oder wen hatten wir vorhin noch? Also so ein Wechsel halt. Und der hat es aber dann immerhin geschafft, dass das nicht die Bremse war, weil der ist ja bei Schalke, dann war er dann wieder gut oder wurde wieder gelobt sozusagen. Und dann irgendwie, dann aber doch recht schnell nicht mehr. Vielleicht war er auch verletzt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ja, Alex Baumjohann. Dein letzter?
Mein letzter ist vielleicht auch der tragischste. Ich tippe fast, dass du ihn vielleicht auch hast. Sebastian Deisler?
Nee, habe ich nicht.
Der ja dann tragischerweise krankheitsbedingt aufgrund von Depressionen die Karriere beendet hat, war auch so der erste Spieler, den ich so im Kopf habe, der sich aufgrund von psychischen Erkrankungen auch geoutet hat. Da gibt es ja die berühmte Anekdote, dass er irgendwie auf einer Auswärtsreise oder im Trainingslager zu Uli Hoeneß gegangen ist und gesagt hat, geht alles nicht mehr, löse meinen Vertrag bitte auf. Und Uli Hoeneß ja dann gesagt hat, komm, überlegst dir nochmal und wir finden eine Lösung, dass du bleibst. Und er ja dann aber am Ende des Tages seine Karriere beendet hat. Und was mich für ihn freut, er es geschafft hat, auch so komplett aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Das ist ja das, was er auch wollte offensichtlich und was ihm geholfen hat. Und dass es nicht so ein Ende genommen hat wie bei anderen.
Ja, und bei ihm ist glaube ich schon auch so, dass gerade auch neutrale Fans oder ja, also auch ich, dass man dem irgendwie einfach wünscht, dass es ihm jetzt gut geht und dass er irgendwie Freude im Leben hat und dass er Dinge hat, die ihm Freude machen.
Ja.
Deswegen, mich würde es schon natürlich wahnsinnig interessieren, was er macht so und ob er überhaupt noch irgendwas mit Fußball zu tun hat und so. Und gleichzeitig ist es natürlich super, super gut, dass er den Absprung dann sozusagen auch geschafft hat und das auch dann, ja, offenbar auch andere in seinem Umfeld respektieren, weil ich glaube jetzt nicht, dass der sich einfach seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren irgendwo im Untergrund versteckt, sondern der wird ja auch ein relativ normales Leben irgendwo führen. Und offenbar ist es ja so, dass auch das Umfeld da den Respekt ihm zeigt, weil sonst würden ja, also das ist ja schon irgendwie faszinierend, dass in dem Zeitalter heute da nichts kursiert, weil das Interesse wäre ja da. Es gibt, glaube ich, dieses eine Bild, wo er so ein bisschen, bisschen Wohlstandsbauch auch hat und so. Da gibt es dieses eine Bild, wo er sonst genau gleich aussieht. Aber das ist auch schon wieder super alt. Also das ist sicherlich locker 10 Jahre alt. Und sonst gibt es da gar nichts. Und ja, kann natürlich auch sein, dass da alles weggeklagt wird. Ja, weil ich bin jetzt nicht hundertprozentig bewandert im Foto- und Persönlichkeitsrecht. Aber es ist ja, glaube ich, so, dass wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, und dann bist du das deshalb, weil du dich selber dem aussetzt, freiwillig, wie zum Beispiel ein Fußballspieler, dann musst du quasi damit rechnen, dass du auch fotografiert wirst, auch in der Freizeit. Aber in dem Moment, wo du dich ganz bewusst und auch öffentlich dafür entscheidest, und sagst, ich möchte das alles nicht mehr, und dann bist du auch keine Person des öffentlichen Lebens und dann darfst du auch nicht einfach so fotografiert und veröffentlicht werden. Und das ist bei ihm ja jetzt definitiv der Fall. Deshalb kann es auch sein, dass es daran liegt.
Ja, aber weil wir es so oft bemüht haben heute schon, das war die große deutsche Hoffnung zu der das Zeit, stimmt. Der alles besser machen sollte. Bei ihm stimmt's wirklich.
Ich habe auch einen, der war sicherlich ein Regal drunter, aber von denen, die ich jetzt bisher hatte, sicherlich der wirklich die größte Karriere vorausgesagt hatte. Und das war, wenn ich dir jetzt sage, der nächste Michael Ballack.
Der nächste Michael Ballack?
Der auch in Kaiserslautern groß geworden ist, sozusagen.
Keine Ahnung.
Marco Reich.
Um Gottes Willen.
Ja. Marco Reich war der nächste Michael Ballack. Wurde gesagt. Auch natürlich wegen der gleichen Position, dass er seine Karriere da in Kaiserslautern, dass er da groß geworden ist.
Verbinde ich ja nur mit Derby County oder wo er war.
Ja, tatsächlich. Ein Jahr Derby County, 2 Jahre Crystal Palace. Also hat nach seiner Deutschlandzeit auch noch eine geile Tingeltour gemacht. Kann ich gleich mal kurz durchgehen. Aber nee, der war in meiner Erinnerung wirklich, wurde sehr, sehr heiß gehandelt. Und der war wirklich so, jo, der wird in den besten 15 Spielern der Nationalmannschaft, der wird da jetzt über Jahre dabei sein. Auch da war nicht so, hat ein einziges Länderspiel für Deutschland gemacht, aber auch davor alle U-Mannschaften durchlaufen, hat bei Olympia 98 gespielt, also der war da tatsächlich wirklich groß dabei. Warum es dann tatsächlich nicht geklappt hat, das ist, glaube ich, nie so richtig klar geworden. Auch war auch keine Verletzung oder so. Genau, also Kaiserslautern. Dann nach Kaiserslautern ist er eben zu Köln gegangen und da hat dann die Karriere einfach den kompletten Knick gemacht. Vielleicht auch nicht, auch nicht so verwunderlich. Und nach Köln, ein Jahr Köln gewesen, dann 2 Jahre Bremen, aber auch nur mit 17 Spielen. Dann ein Jahr Derby County, dann Crystal Palace, dann Kickers Offenbach, dann FC Walsall, dann Jagiellonia Białystok, dann WAC St. Andrä, dann Austria Klagenfurt, Villacher SV und zum Schluss ist er nochmal, ich glaube, zurück in die Heimat zur SG Schmidtweiler Kallbach.
Da hast du aber auch alles Schöne nochmal mitgenommen.
Da hast du wirklich viel mitgenommen. Also da ist die Ostschiene noch kurz angetatscht mit Białystok. Ich glaube, das ist Polen.
Das ist Polen, ja.
Dann hast du es nochmal ein Jahr in UK versucht, dazwischendrin, bei den sogenannten Settlers.
War das bevor Dingens die gekauft hat? Wie heißt der Schauspieler?
Nee, das ist Wrexham, das ist was anderes.
Ah ja,
nicht, okay. Nicht Wrexham, Walsall.
Das ist alles eine Suppe.
Marco Reich, für mich der nächste Michael Ballack, immer noch im Herzen. Damit entlassen wir euch und wünschen euch einen schönen Abend, morgen oder Mittag. Tschüss.
Tschüss.